Kommen wir nun in Josua Kapitel 4. Und zwar knüpfen wir noch einmal an den Vers 6. Kapitel 4, Vers 6. Wo es heißt, damit dies ein Zeichen unter euch sei, wenn eure Kinder euch künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr es zu ihnen sagen. Wir lesen hier in unserem Textvers, dass diese 12 Steine in der Aufschichtung ein Zeichen sei. Ein Zeichen aus dem Jordanwasser. Wir können sagen, die Steine des Todeswassers waren ein Zeichen, welches eine spätere prophetische Erfüllung hat. Das Zeichen ist also hier am Jordan ein Wink Gottes mit einer oder einem späteren prophetischen Hintergrund, der Israel in Zukunft betrifft. Fehlt bei solchen Dingen der prophetische Hintergrund, haben wir es zumeist mit einem Wunder in Gottes Wort zu tun. Diese Steine hier drücken also ein Gedächtnis aus. Nach Vers 7 und stehen zukünftig als Zeichen. Hier im Worte Gottes festgelegt. Die Rettung durch das Wasser der überströmenden Flut am Jordan spiegelt sich zukünftig als Zeichen für Israel in Offenbarung 12, Vers 15 wieder. Was die 70. Jahrwoche nach Daniel 9 betrifft, dort lesen wir, bei der Rettung des Überrestes, wo es heißt, und die Schlange warf aus ihrem Munde Wasser wie ein Strom hinter dem Weibe, hier ist Israel angesprochen, her, auf dass ich sie mit dem Strome fortrisse. Hier in Offenbarung 12, Vers 15 haben wir also die Zeichenerfüllung vor uns. Hier will also Satan die Segnung des millenäischen Reiches jener 1000 Jahre von 144.000 umbringen. Das ist sein Ziel. Das ist zugleich die Erfüllung des Zeichens von Josua 4, Vers 6. Merken wir uns das. Wo Israel in beiden Geschehnissen die Rettung vom Herrn erfährt. Das ist auch das, was wir im Herrnmahl des Todes des Herrn verkündigen. Bei uns ist es das Zeichen seiner Liebe und seiner Gnade gegen verlorene Menschen, Nicht allein für Israel. Da haben wir eine noch weit größere Rettung, nämlich die vom ewigen Tod erfahren, als hier im Textwort. Der prophetische Charakter des Textwortes bestätigt aber zugleich auch in Josua 4, 6, denn es wird ganz klar gesagt, wenn euch die Kinder, das sind die Kinder Israel, künftig, also Zukunft gebunden, fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? Das waren ja jene Steine, die aus dem Jordanboden herausgebracht worden waren. Was bedeuten Steine des Todeswassers auf dem Trockenen? Das ist ein Gedächtnis. Ein Gedächtnis der Steine als ein Zeichen für die Kinder. Das ist die Antwort. Und das hat uns der Herr gerade in der Feier des Herrnmahls dem Zeichen seiner Liebe im Gedenken, im Gedächtnis geschenkt. Damit wir es nicht vergessen sollen, weil wir alle so vergesslich sind, lesen wir solches gleich dreimal im Neuen Testament. Lukas 22, 19, 1. Korinther 11, 24 und 1. Korinther 11, 25. Und damit die Israeliten es nicht vergessen sollten, Vers 7. Und dieses, dort heißt es, und diese Steine sollen für die Kinder Israel zum Gedächtnis sein ewiglich. Es ist das alttestamentliche Gedenken an die Rettung durch das Todeswasser des Jordan. Wenn wir zum Herrnmahl kommen, dann gedenken wir, dass Christus sein Leben hingegeben hat. Wodurch? Durch den Tod. Welchen Tod der Herr für uns in Stellvertretung geschmeckt hat. Wir gedenken seiner Leiden, wir gedenken seines Todes. Und das sollen auch wir unseren Kindern und Nachkommen sagen, die in der Nachfolge Jesu gefunden werden, also heute. Gott hat die Weisungen damals in der Zeit des Gesetzes gegeben, wir aber stehen nicht mehr unter Gesetz, sondern unter der Gnade, wie wir wissen. Aber der Herr Jesus hat es uns liebend gesagt. Es ist praktisch der Wunsch seines Herzens. Diese Liebesäußerung des Herrn uns gegenüber, die da lautet, dies tut, hat er, der Herr, uns nicht gesetzesmäßig oder geboten zu tun. In unserem Text haben wir aber noch das Gebot des Gesetzes vor uns. Aber nur im Neuen Testament sagt er, dies tut. Und das ist gleichsam seine herzliche Bitte zu seinem Gedächtnis. Solches zu tun. Es ist für uns die Frage, ob und inwieweit der Herr uns in seiner Liebe darin finden wird. In der Heiligen Schrift, Neuen Testaments, haben wir keine Vorschrift, wie oft wir das Mahl zu feiern haben. Eine solche Vorschrift gibt es nicht. Die Schrift sagt nur, so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket. Steht aber nicht drin, so selten, wie ihr den Kelch trinket. Damit hält der Geist Gottes uns in die Freiheit, aus der Gott erkennen darf, wie lieb wir ihn haben, wie oft wir sein Gedenken feiern. Es ist übrigens auch der höchste Ausdruck, der in der Ehrerweisung Gottes überhaupt erfolgen kann, wenn die Kinder des Lichts dafür zusammenkommen, um des Herrn in Gemeinschaft eines Herzens und eines Sinnes, dem Wunsch seines geliebten Sohnes zu entsprechen, was da lautet: dies tut zu meinem Gedächtnis. Und zwar gedenken wir seines Todes in der Gemeinschaft seiner Erlösten, seiner Erretteten. Wo er, unser Herr, das Haupt bereits in des Himmels Herrlichkeit ist und wir noch auf dieser Erde als seine Glieder gefunden werden. Wir halten dieses sein Gedächtnis hoch und haben damit und darin den höchsten Ausdruck des Lobpreises zu Gott. Das ist die Anbetung des Herrn in der Einheit seines Geistes, des Geistes aller Erlösten. Und darum haben bei solcher Zusammenkunft Nicht-Erlöste nicht daran teilzuhaben, oder die Beteiligten stellen sich in Schuld vor Gott. In Vers 8. Wird uns nun gesagt, dass die 12 Steine aus der Mitte des Jordan genommen werden sollen. So wie der Herr zu dem Josua geredet hatte, nach der Zahl jener Stämme Israels. Und sie brachten sie mit sich, hier heißt es, in das Nachtlager hinüber. Auch dann, wenn heute die Zeit der Nacht geistlich gesehen ist, so wissen wir doch, dass, wenn der Herr kommen wird, wir das wahrhaftige Licht erfassen werden. Warum? Weil wir seinen Geist haben. Wir sind durch die Errettung Kinder des Lichts und sind nicht mehr, wie Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 5 sagt, von der Nacht. Wir sind keine Nachtfalter mehr. Weil wir Vergebung im Blute des Lammes gefunden haben. Wir wollen von solchen Lehren nichts wissen, die da das Blut unseres Herrn wissen, in zweierlei Gruppen aufzuteilen. Das ist nicht biblische Lehre. So besitzen wir auch heute in der Zeit der Nacht ein Zeugnis und geben jetzt Acht, was jetzt kommt. Das müssen wir wissen. Israel bringt diese besagten 12 Steine ins Nachtlager und legen sie daselbst nieder. So steht's geschrieben. Das müssen wir wissen, was das heißt. hervorgegriffen, darf gesagt werden, dies ist ein Bild des Zeugnisses der Auferstehung und des Lebens. Aus dem Wasser des Todes herausgegeben, auf dem Trockenen niedergelegt, ist das Zeugnis hier von 12 Steinen. Zuerst sehen wir, wie immer, Christus. Wir sehen ihn in den Wassern des Todes, die ihn, unseren Herrn, empfingen, wie bereits die Weissagungen der Psalmisten lauteten. Psalm 69, Vers 1, wo es heißt, rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Hier spricht also David prophetisch über die Leiden des Christus, dass die Todeswasser bis an die Seele gelangten. Das heißt, dass der Tod die Seele vom Leibe trennte. Und nun ist durch die Auferstehung das Zeugnis des Lebens dargestellt worden. Auch dann, wenn die Welt um uns in der Nacht der Sünde weilt, wird Auferstehung da heraus für uns sein. Was aber die Niederlegung der Steine betrifft, so sehen wir den Leib der Schwachheit zur Ruhe gekommen oder niedergelegt zur Erde. Es gibt keine Auferstehung des Geistes und es gibt keine Auferstehung der Seele, sondern nur eine Auferstehung des Leibes. Denn ohne Tod ist keine Auferstehung. Denn der Leib der Niedrigkeit, sagt Paulus in Philipper 3, 21, wird umgestaltet werden. Wohin? In das Bild der Herrlichkeit. Und das ist das Zeugnis des Lebens. In Vers 9. Dort kommen wir jetzt zur anderen Seite dieser Darstellung. Da musste der Josua selbst in eigener Sache weitere 12 Steine in der Mitte des Jordans, also mitten im Fluss, in der Flussbetttiefe, aufrichten. Damit nachher die Wasser wieder über die aufgeschichteten 12 Steine hinwegkommen sollten, nämlich im Tode. Das ist das Todeszeugnis. Das ist das Jenseits im Totenreich. Dargestellt, jetzt 12 Steine inmitten des Flussbettes. Dort hat Christus ein gewaltiges Zeugnis aufgerichtet. Wir lesen im Neuen Testament davon. Und zwar lesen wir es in 1. Petrus 3. Ich will es ruhig lesen. Das ist vielleicht besser. 1. Petrus 3, Vers 19 und 20. In welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welchem wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Gleichso, wie der Herr Jesus, der Überwinder des Todes ist, nennt die Heilige Schrift ihn zugleich auch der Erstling der Toten, nach Kolosser 1, 18. Damit ist für uns jetzt der Tod, oder für uns der Tod zunichte gemacht, jetzt hören wir gut zu, durch den, der die Macht des Todes überwunden hat, Christus. Das hat er, wie wir in Kolosser 2, Vers 15 lesen, wo es heißt, als er die Fürstentümer und die Gewaltigen ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Das ist der Triumph, den Christus über seine Feinde danach hielt. Als man den Herrn der Herrlichkeit am Kreuz schändete, lesen wir in der Geschichte oben an Golgathas Hügel, dass man ihm die Kleider auszog. Das Ausziehen der Kleider ist eine Bloßstellung, eine Entblößung. Die Kleider bedeuten für uns nach der Heiligen Schrift von der Sinnbildlichkeit Wandel. Das heißt, man riss seinen Wandel zu Boden, man riss ihn von ihm herunter. Und als Christus das Werk der Erlösung getan hatte, da konnte er diese Mächtigen, die Gewaltigen ausziehen. Da stellte er sie bloß, wie wir hier in Kolosser 2, Vers 15 lesen. Auch hat er, unser Christus Herr, die gewaltige Kunde vermittelt, dass er nicht im Tode bleiben, sondern dass er auferstehen wird. Und er hat denen, die im Gefängnis sind, nicht das Evangelium zur Annahme und Errettung verkündigt, sondern in der Nachricht geheroldet. Das heißt, er hat die Nachricht des Sieges überbracht, dass Christus der Herr des Lebens gestorben ist. Und dass für die, welche tot waren, um nun leben zu können. Deshalb richtet der Josua, wie auch Christus im Jenseits, wo wir dieses Zeugnis von hier mit unseren Augen eins gemacht sehen können, und die Wasser des Jordan müssen wieder darüber hinweg, wieder auf. Er richtet dies wieder auf, dargestellt in dem zweifachen Zeugnis. Einmal in dem jenseitigen und einmal in der diesseitigen Welt. Wird das Zeugnis des Herrn sichtbar. Und wir freuen uns. dass der Herr das alles für uns getan hat. Und zwar sollte es in der jenseitigen Welt dort geschehen, wo die Füße der Priester gestanden haben. Es ist der Ort, wo der Priesterdienst getan worden ist. Dies alles werden wir in der Ewigkeit wiederfinden, in dem Zeugnis Jesu für uns. Der Herr Jesus ist doch der gewaltige hohe Priester für uns. Und zwar, der in die Himmel eingegangen ist und sich gesetzt hat zur Rechten für uns. Jawohl, wir freuen uns darüber. Und deshalb heißt es, dass dieses Zeugnis ist, bis auf diesen Tag heißt. Solange es für uns heute heißt, wird dieses Zeugnis existieren. Es ist überhaupt nicht mehr hinwegzutun, weil es das Zeugnis unseres Herrn und Heilandes ist. Wir schauen jetzt im Sendschreiben an die Gemeinde zu Pergamus, wo wir ihre Verheißung finden, Offenbarung 2,17, was hiermit zu tun hat und heißt, dem, der überwindet, werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und jetzt kommt's, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Der Stein ist ein Bild der Beständigkeit. Denken wir an den Granit des Kopfsteinpflasters so mancher Straßen. Da fahren die harten Räder der Fahrzeuge darüber hinweg, wodurch wir ihre Härte erkennen. Darum wird auch unser Herr Jesus als Stein, Fels, Eckstein bezeichnet, der Schlussstein an der Ecke, der eigentlich den Hauptzweck erfüllt. An seinem Platze, wo er hingehört, welchen die Bauleute für nichts achteten, weil sie ihn in seiner Form nicht dafür erkannten. Auch ist es beachtlich, wie der Herr in den biblischen Mitteilungen und in den geistlichen Dingen den Stein verständlich macht. Der Jesus sagt, einen weißen Stein, in diesem Stein einen Namen. Das erinnert so sehr an der anderen Seite oder an die andere Seite, an den Friedhof. Das sind Steine mit Namen, welche Menschen eingravieren. Sie halten aber nur für relativ kurze Zeit. Es ist die Vorschrift der Friedhofsordnung, Und dann werden sie um und weggeworfen. Ihre Namen sind dann nicht mehr zu finden. Und jene Menschen, die sie einst liebend im Gedächtnis hatten, leben dann auch nicht mehr. Jetzt erkennen wir, wer und was der Mensch im Fleische ist, wenn Gottes Wort sagt, ein Hauch, ein Wind. Aber hier liegt der Unterschied zu unserem Gott. Wenn der Herr etwas tut, sagt Prediger 3, Vers 14, dann ist es für ewig. Hier ist es das Gedächtnis der Farbe in Weiß. Haben wir doch hierin unsere Rechtfertigung in Christo. Allen, die zur Wiedergeburt gelangt sind, denen schreibt der Herr selbst den Namen darauf. Dieser Name, den wir dort empfangen, die wir errettet sind, ist mit unserem menschlichen Sein auch hier auf dieser Erde verbunden. Aber auch Dienst und Lohn werden wir in der Ewigkeit empfangen. Das alles hat die Gebiete unseres Leibes völlig ausgeschlossen, was an die sündlichen Tage des Erdenlebens erinnern könnte, was durch die Vergebung hinweggetan ist. Das werden wir nicht wiederfinden, weil wir in, wo steht's, in Hebräer 10, Vers 17 lesen, über die vergebenen Sünden daher nie, wenn's heißt nie, dann brauchen wir uns nicht zu überlegen, wann mehr gedenken will. Er will dieser Sünden nie mehr gedenken. Und andere Personen kennen den Inhalt dieses Namens nicht, sondern nur, das heißt hier, der ihn empfängt. Ein solcher kennt die Persönlichkeitsbeziehungen zu seinem Gott seit seiner Errettung in der Ewigkeit. Durch die Namensgebung von Gott. Oft wundern wir uns über den Adel. Den Menschen mit blauem Blut, sagen wir. Wo es ganz, ganz lange Namensbezeichnungen gibt. Es geht manchmal über ein paar Zeilen drüber hinweg. Diese langen, endlosen Namen sollen den Menschen erheben und groß machen. Das alles verändert aber überhaupt nichts an der Vergänglichkeit des Menschen als solchen. Der Tod selbst nimmt gegenüber solchen Formulierungen überhaupt keine Rücksicht. Ihr könnt's glauben, ich hätte einen endlosen Namen. Allein nur von unserem Herrn wissen wir, dass Gott ihn einen Namen gegeben hat, der ist nicht endlos lang, aber da sitzt was drin. Die Bibel sagt, der über alle Namen ist. Ja, wir freuen uns über diesen Namen Jesus, weil auch unsere neue Schöpfung mit diesem Jesus verbunden ist. Die neue Schöpfung ist ein Stück Jesus in uns. Das ist Christus in euch. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Mir liegt es zu nah, aber ich halte es lieber zurück. Gleichso wie Christus nicht mehr abfallen kann von seiner Gotthaftigkeit, ist dieses Christus in uns, die neue Schöpfung, Christus, nicht mehr abfallbar. Sonst war es keine Wiedergeburt, sondern Luftschloss. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir diesen Namen, Jesus, in unseren Herzen tragen. Dass wir im Bewusstsein leben, Christus in mir. Geschwister, wer das nicht kennt, der versäumt hier auf dieser krummen Erde viel. Das ständige Bewusstsein, in mir ist der Herr Jesus, gibt eine unwahrscheinliche Kraft. Ein Nahesein des Wortes und des Herrn selbst. Ich könnte da gar nicht drauf verzichten. Ich wundere manche Glaubenskünstler, die da so trocken durchkommen. Ich verstehe die nicht ganz. Vielleicht liegt es daran, dass sie es noch nicht kennen. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht richtig sagen. Aber ich möchte es hier sagen, dass es so etwas gibt, auch selbst unter den Erretteten. Dass das gegenwartsnahe Bewusstsein unseres Herrn viel, viel Kraft darreicht. Dass wir diesen Namen in unseren Herzen tragen, als ein Zeugnis zur Ehre dem Herrn Jesus. Für uns ist es der Rettername, der da befreit von jedweder Macht der Sünde. Nicht Menschen. Nein, nein. Der Vater hat ihm den Namen gegeben. Wir können nur sagen, Vater, wir preisen dich, dass du dem Sohne deiner Liebe solch einen gewaltigen Namen in Wahrheit geben konntest. Mit diesem Namen sind wir ewiglich verbunden. Und wir bleiben's ewiglich. Die wir ihm gehören. Dieser Name in uns ist die Garantie, dass wir ewiglich in des Himmels Herrlichkeit sein werden. Sollten wir diesen Herrn nicht in aller Bereitschaft jeden Wunsch von den Augen ablesen? Wer sind wir? Woheraus kommen wir? Woheraus hat der Herr uns errettet? Wessen Eigentum sind wir? Die wir das kostbare Blut, das am Kreuz geflossen ist, in Anspruch genommen haben. Könnten wir uns da noch selbst leben wollen? Erlaubt dieser lebendige, heilige Gott, dass wir uns noch mit den Dingen dieser Welt der Sünde verbinden und vermauscheln? Sind unsere Herzen nicht abgesondert zur Liebe für den Christus? Was ist's, dass in unseren Herzen noch Liebe für die Dinge der Sünde Raum ist? Möchte Gott Gnade schenken, hier in dieser Freizeit, dass der Herr uns ganz neu überführt von der Wahrheit seiner Gegenwart in den Herzen der Seinen. Es war gesagt, der Vater hat ihm den Namen gegeben. Wie geschrieben steht, du sollst seinen Namen Jesus heißen, in der Engelankündigung, bevor der Herr hier in der Fleischwerdung auf dieser Erde geboren wurde. Gott hat also vor seiner Geburt diesen Namen schon ausgesucht, bestimmt und zurechtgelegt, dann den großen Engel Gabriel gesagt, Gabriel, du gehst jetzt runter und machst den Namen, dessen über alle Namen kommt, Jesus heißt er. Kannst gehen. Dann ist er ab. Und dann lesen wir das hier. Ja, kostbar, nicht? Dass wir Einblicke nehmen dürfen in die göttlichen Geschehnisse. Das sind wir doch gar nicht wert. Aber der Herr wertschätzt jeden, der bereit ist, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu treten. Hier schon. Gott hatte diesen Namen Jesus zuvor schon bestimmt. In diesem Namen hat Gott alles hineingelegt. Ich darf es hier ganz offen sagen. Wir wissen ein wenig, aber nicht viel, von dem, was wirklich in dem Namen Jesus ist. Nicht viel, sage ich. Wir werden staunen, wenn wir ihm gleich sein werden. Wenn unsere Verhüllung der geistlichen Augen beseitigt ist, wenn die Schleier gefallen, die Dunkelheit restens gewichen ist. Wir werden aus dem Staunen in den Ewigkeiten der Ewigkeiten nicht mehr herauskommen. Dass Gott solch einen Weg nimmt, wegen uns. Wer sind wir? In diesen Namen hat Gott alles hineingelegt, was wir so brauchen. Deshalb steht geschrieben, alles, was wir tun, sollen wir in dem Namen Jesu Christi tun. In dem Namen Jesus. Da geschehen heute noch die Wunder der Gnade Gottes, bei jeder Bekehrung. Abgeleitet von dem Stein, dem Felsen, der da Christus heißt. Amen.